ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Thorsten Schröder.
Herzlich willkommen, wir freuen uns, dass Sie dabei sind.
Schönen guten Abend.
Weihnachten ist vorbei, die Geschenke verteilt und der Bundestag aufgelöst. Von Bundespräsident Steinmeier heute, um den Weg für Neuwahlen am 23. Februar freizumachen. Was nun auf uns wartet, ist ein Winterwahlkampf, wie es ihn zuletzt 1987 gab. Damals mit durchaus verblüffenden Effekten standen da doch zum Beispiel vor dem Heiligen Fest die Unionsparteien in den Umfragen deutlich besser da als danach und erreichten schließlich bei den Wahlen nicht die von manchen prognostizierte absolute Mehrheit. Rund um Christbaum und Gänsekeule kann einiges passieren, auch mit Blick auf die Gunst der Wähler, die nun Mitte Februar einen wichtigen Termin haben. Marc Feuser.
Um Punkt 11 Uhr tritt der Bundespräsident vor die Kameras und verkündet, dass er sich zu einem Schritt entschieden hat, den es so in der Bundesrepublik erst dreimal gegeben hat.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich habe heute entschieden, den 20. Deutschen Bundestag aufzulösen und Neuwahlen für den 23. Februar des kommenden Jahres anzusetzen.
Keine Partei, keine Gruppe, keine Fraktion kann oder will im Moment mit anderen eine Mehrheit bilden. Neuwahlen der einzige Weg, mit einer klaren Erwartung.
Es ist jetzt an der Zeit, dass das Problemlösen wieder zum Kerngeschäft von Politik wird. Genau das ist es, was die Menschen jetzt erwarten. Sie erwarten tragfähige Vorschläge für eine gute Zukunft für unser Land, das sich in schwieriger Zeit behaupten muss.
Und so geht die Wahlkampf-Weihnachtsruhe nun langsam zu Ende. Überall im Land laufen die Druckmaschinen für Plakate heiß. Wahlprogramme sind in Arbeit, fehlen nur noch die Wahllisten, um Stimmzettel zu drucken. Für manche ist es trotzdem schwer, jetzt schon eine Wahlentscheidung zu treffen.
Ich denke, die Zeit wird mir einfach dann noch Hilfe geben. Über die Zeit, dass ich mich vielleicht noch mehr auseinandersetze, vielleicht sagt die eine oder andere Partei noch irgendetwas, was mich anspricht.
Von der Vorbereitung her ist natürlich schwierig, weil die einzelnen Parteiprogramme ja noch nicht so dezidiert ausformuliert sind. Also ich bin sehr gespannt auf mein Wahl-O-Mat-Ergebnis.
Ich bin froh, dass es einen Umschwung gibt und ich hoffe, dass jemand anders drankommt.
Das Land also bereit für Wahlkampf? Meinungsforscher sehen dieses Mal eine Besonderheit.
Der Dezember ist tatsächlich ein ungewöhnlicher Monat aus der Politik betrachtet. In der Vorweihnachtszeit beschäftigen sich die Bürger kaum mit Politik. Sind andere Dinge viel drängender. Dann aber tatsächlich bei den Weihnachtsfeiertagen wird tatsächlich in vielen Familien dann über Politik diskutiert. Und das kann durchaus die politische Stimmung durchaus noch mal verändern.
So geschehen 1987, die Wahl im Januar, der Wahlkampf über die Weihnachtstage. Die CDU schrammt in Umfragen an der absoluten Mehrheit. Doch dann, über Weihnachten wandelt sich der Wählerwille. Die CDU kassiert ihr bis dato schlechtestes Wahlergebnis seit Gründung der Bundesrepublik. Das wichtigste Thema damals, die Wirtschaft in Deutschland. Ganz wie heute. Wirtschaft, Klimawandel, Migration, darauf sollen die Parteien Antworten finden, sagt der Bundespräsident. Und mahnt für den kommenden Wahlkampf.
Ich erwarte, dass dieser Wettstreit mit Respekt und mit Anstand geführt wird. Schon allein deshalb, weil nach der Wahl die Kunst des Kompromisses gefragt sein wird, um eine stabile Regierung zu bilden.
Welche Parteien dazu ins Parlament einziehen, darüber entscheiden die Menschen dann im Februar.
Alexander Budwig im Hauptstadtstudio in Berlin. Alexander, Bundespräsident Steinmeier hat heute ausdrücklich zu Fairness im Wahlkampf aufgerufen. Ist das ein Zeichen, wie aufgeheizt die Stimmung in diesem besonderen Wahlkampf ist?
Also, dass ein Bundespräsident zu Respekt und Anstand im Wahlkampf aufruft, ist zumindest beachtlich. Und erst recht, wenn er das wie heute geschehen zum wiederholten Male macht. Und er ist mit diesen Mahnungen nicht allein. Die hat es in ähnlicher Weise auch schon in den vergangenen Wochen und Tagen von unterschiedlichster Seite gegeben. So hat etwa die CDU der SPD vorgeworfen, einen Wahlkampf unterhalb der Gürtellinie zu planen. Und auch der ehemalige Grünchef Nuripur hat seine Befürchtung geäußert. Und dann gab es ja kurz vor Weihnachten das sogenannte Fairness-Abkommen zwischen Union, SPD, Grünen, FDP und der Linken. Und das alles wirft letztlich die Frage auf, was uns denn da für ein hitziger Winterwahlkampf erwartet. Dass es durchaus mal heiß hergeht im Wahlkampf, das ist ja nichts Neues. Und auch in der Vergangenheit gab es durchaus auch schon Beispiele, die jenseits des Geschmackvollen waren. Allerdings sind wir noch weit entfernt von etwa amerikanischen Verhältnissen, wo selbst Fake News zum Wahlkampfprogramm dazugehören. Letztlich ist es aber so, dieser Wahlkampf ist extrem kurz und wird deshalb auch wohl deutlich zugespitzter geführt werden. Ob dieses ganze Werben um Fairness am Ende dann tatsächlich auch ernst gemeint war oder ob es vor allen Dingen nur darum ging, den politischen Gegner zur Raison zu rufen, das werden wir dann erst am Ende sehen.
Jetzt ist die Zeit bis zur Wahl ja relativ kurz. Vor welche Probleme stellt es vor allem die kleinen Parteien?
Also diese sogenannten Kleinparteien sind natürlich vor allem aufgrund ihres geringeren Organisationsgrades besonders herausgefordert. Gemeint sind damit ja Parteien, die weder im Bundestag noch einem Landtag mit mindestens 5 Abgeordneten vertreten sind, also zum Beispiel die Tierschutzpartei oder Volt. Sie alle müssen nun bis zum 7. Januar zunächst einmal der Bundeswahlleiterin anzeigen, dass sie dann an dieser Bundestagswahl teilnehmen wollen. Und dann müssen sie bis zum 20. Januar ihre Kreiswahlvorschläge und Landeslisten einreichen. Und dafür müssen sie auch noch Unterschriften von Unterstützern sammeln, in größeren Bundesländern von bis zu 2000 Wahlberechtigten. Danach wird es dann aber auch nochmal stressig für die Wahlausschüsse, denn ihnen bleiben dann nur 4 Tage Zeit, um das alles zu prüfen. Ende Januar wissen wir dann, welche Parteien alles zur Bundestagswahl zugelassen sind.
Alexander Budweg, vielen Dank nach Berlin.
Sehr gerne.
In Syrien sind knapp 3 Wochen nach dem Sturz von Bashar al-Assad vergangen und der Frieden scheint fragil. Das wollen die islamistischen ehemaligen Rebellen, die jetzt Mitglieder der Streitkräfte sind. Es ist vor allem die Hoffnung auf eine friedliche Zukunft, die das Land gerade zusammenhält. Vorherzusagen, wie und wohin es sich in den kommenden Monaten politisch entwickelt, das ist schwierig. Diejenigen, die Assad besiegt haben, haben zu unterschiedliche Interessen. Im Norden und Nordosten Syriens werden etwa große Gebiete von den Kurden kontrolliert, was von der Türkei unterstützte Milizen nicht dulden wollen. Auch von Homs aus ist die Kurdenregion ihr Ziel. Matthias Ebert.
Der Uhrturm in Homs. Familien lassen sich mit Milizionären ablichten. Mittendrin sehen wir einen Kämpfer, der das Symbol der Terrormiliz Islamischer Staat trägt. Was wollen diese Milizionäre? Wir werden weiterkämpfen, bis wir die Kurdengebiete erreichen, unser Land und unsere Leute dort von der Besatzung durch die Kurden befreien. Der Kämpfer gehört zu einer Miliz, die in Nordsyrien aktiv ist. Ihr Name? Syrische Nationale Armee, kurz SNA. Sie geht gegen die kurdisch dominierte Selbstverwaltung vor.
Seit 2017 heißt sie SNA und im Grunde wird sie weitgehend finanziert, mit militärischen Mitteln versorgt und auch militärisch koordiniert mit der türkischen Armee.
Der türkische Präsident Erdogan unterstützt die SNA seit Jahren am Boden und aus der Luft und fügt den Kurden in Nordostsyrien so hohe Verluste zu. Wie brutal die von der Türkei unterstützten Milizen vorgehen, soll dieses Video zeigen. In der Stadt Al-Rabia werden 2 Alawiten, Anhänger Assads, als Schweine beschimpft und hingerichtet. Eine andere Miliz hatte bereits Ende November in Aleppo einen Schrein der alawitischen Religionsgruppe, zu der auch Ex-Diktator Assad gehört, geschändet. Kurz vor Weihnachten soll die Dschihadistengruppe Ansar al-Tawhid einen Weihnachtsbaum angezündet haben. Offenbar bekämpfen die radikalen Milizen ganz gezielt Minderheiten. Auffällig, viele von der Türkei unterstützte Kämpfer tragen das Logo der Terrormiliz Islamischer Staat. Deren Mitglieder hatten im Bürgerkrieg brutalste Gräueltaten verübt. Viele sitzen seit Jahren in Lagern und Gefängnissen in Nordostsyrien ein, bewacht von kurdischen Kämpfern. Die Insassen drohen uns, dass die neuen mächtigen Milizen in Damaskus kommen und alle IS-Mitglieder befreien werden. Weil die Türkei die Kurden bekämpft, könnte der IS am Ende profitieren und wieder erstarken.
Deswegen wäre es umso wichtiger, dass europäische und auch deutsche Politik auf Erdogan einwirkt, dass man hier zu, versucht, einvernehmlicheren Lösungen zu kommen.
Ob sich in Syrien die Radikalen durchsetzen oder nicht, hängt wohl von der Türkei ab und von ihm, Ahmed al-Shara, dem neuen Machthaber in Damaskus.
Im kommenden Jahr werden wahrscheinlich noch sehr viel mehr Katholiken aus der ganzen Welt nach Rom reisen als ohnehin schon. Es öffnen sich die Türen für das heilige Jahr. Die katholische Kirche feiert in der Regel alle 25 Jahre ein sogenanntes Heiliges Jahr, in dem aus Kirchensicht Gläubige durch Gebet und Buße einen Ablass ihrer Sünden erlangen können. Der religiöse Blick auf Rom ist allerdings nicht für alle, die in der Heiligen Stadt wohnen, einer, dem sie mit Freude entgegensehen. Über teure Mieten und geöffnete Pforten, Tillmann Kleinjung.
So viel Zeit muss sein. 1 bis 2 Stunden steht man schon in der Schlange vor dem Petersdom, um dann durch die heilige Pforte zu gehen. Das ist der Höhepunkt einer Pilgerreise im heiligen Jahr. Gläubigen Katholiken verspricht dieses Ritual den Erlass aller Sündenstrafen. Durch die heilige Pforte zu gehen ist schön. Die Schlange war ziemlich lang, aber wenn man mal drin ist, wunderbar.
Vor allen Dingen, wenn der Gottesdienst gerade läuft und die Orgel spielt.
Bellissimo. Es ist eine Ehre, all die Menschen aus allen Teilen der Welt hier zu sehen. Der Vatikan rechnet mit 32 Millionen Pilgern im heiligen Jahr. Rom war in den letzten Monaten eine Dauerbaustelle. Die Stadt hat sich richtig herausgeputzt. Der Trevi-Brunnen strahlt wieder in seinem barocken Glanz. 4,8 Milliarden Euro haben EU und italienische Regierung der Hauptstadt für Baumaßnahmen zur Verfügung gestellt. Für Rom ist das heilige Jahr ein Segen. Für viele Römerinnen und Römer eher ein Fluch. Zum Beispiel für Viviana. Sie weiß nicht, wie lange sie noch in dieser Wohnung leben kann. Leisten kann sie sie sich nicht mehr. Der Eigentümer hat pünktlich zum heiligen Jahr die Miete ordentlich erhöht. Bis jetzt habe ich noch keinen Räumungsbescheid erhalten, aber er hat mir schon angekündigt, dass er mich loswerden will. Der erwartete Massenansturm hat einen problematischen Verdrängungseffekt. Immer mehr Wohnungen werden zu Ferienwohnungen und so dem regulären Mietmarkt entzogen. In diesem Monat, mit Beginn des Heiligen Jahres, hat sich die Zahl der Wohnungsanzeigen praktisch halbiert und die Mietpreise sind absurd hoch. Und Papst Franziskus? Ihm dürfte dieser unheilige Effekt des Heiligen Jahres nicht gefallen. Er sieht die Kirche an der Seite der Armen und Schwachen. Gestern öffnete er symbolträchtig eine heilige Pforte in einer römischen Haftanstalt. Das ist doch eine schöne Geste, etwas aufzureißen, die Tore zu öffnen. Wichtiger ist, was es bedeutet, die Herzen zu öffnen. Papst Franziskus hat Kirchengemeinden in Rom aufgefordert, ihre leerstehenden Immobilien für Wohnungssuchende zu öffnen. Dass immer mehr Ferienwohnungen entstehen, dass Wohnraum immer knapper und teurer wird, dafür sieht die Stadt Rom die Zuständigkeit woanders. Wir haben die Regierung aufgefordert, diesen Sektor endlich zu regulieren, so wie es in vielen anderen Ländern geschieht. Ich persönlich aber finde, dass wir die Kurzzeitvermietungen auch nicht verteufeln sollten. Bei allem Glanz, es fällt ein Schatten auf dieses heilige Jahr.
So, und hier geht es jetzt erstmal weiter mit Kurznachrichten und mit Thorsten.
Nach dem Flugzeugabsturz in Kasachstan deutet immer mehr auf einen Beschuss als Ursache hin. Die Regierung von Aserbaidschan hat erstmals öffentlich davon gesprochen, dass eine Waffe eingesetzt worden sei. Die Maschine sei über dem ursprünglichen Zielflughafen Grozny in Russland durch Einwirkung von außen beschädigt worden. Seit Tagen wird spekuliert, die russische Armee habe das Flugzeug versehentlich beschossen bei der Abwehr eines ukrainischen Drohnenangriffs. Bei der Notlandung in Kasachstan waren 38 Menschen ums Leben gekommen. Die NATO will ihre Präsenz in der Ostsee verstärken, nachdem dort erneut ein Unterwasserkabel beschädigt wurde. Der Vorfall ereignete sich vor 2 Tagen zwischen Finnland und Estland. Beide Länder vermuten Sabotage. Ein NATO-Sprecher sagte, das Bündnis unterstütze die Untersuchungen. Die finnischen Behörden hatten gestern ein verdächtiges Schiff festgesetzt. Der Öltanker Eagle S war in Russland ausgelaufen. Sein Anker könnte das am Boden verlaufende Kabel beschädigt haben. Viele deutsche Krankenhäuser sehen sich in der wirtschaftlichen Krise. Laut einer aktuellen Umfrage des Deutschen Krankenhausinstituts haben 80% aller Kliniken finanzielle Sorgen. Die Situation sei so schlecht wie seit 20 Jahren nicht mehr. Eine wachsende Zahl von Häusern schreibt demnach Verluste. Es drohten Insolvenzen. Zu den vielfältigen Ursachen gehören steigende Personal- und Sachkosten, aber auch eine mangelnde Auslastung. Bei hunderttausenden Elektroautos verschiedener Marken des Volkswagen-Konzerns hat es offenbar eine Sicherheitslücke gegeben. Wie der Spiegel berichtet, waren Standortdaten über Monate ungeschützt gespeichert. Demnach ließen sich daraus detaillierte Bewegungsprofile erstellen und einzelnen Personen zuordnen. Laut Volkswagen ist das Problem inzwischen behoben. Der Hinweis darauf war vom Chaos Computer Club gekommen, der heute in Hamburg seinen Jahreskongress eröffnet hat. Datenschutz und Überwachung gehören zu den Schwerpunkten des viertägigen Treffens.
Nach dem Alter zu fragen, das ist nun wirklich uncharmant. Das fand zumindest Hannelore Hoger, von der die meisten von uns nichts Genaues über ihr Alter wussten. Sie ließ die Leute rätseln und hatte ihren Spaß dabei. Kein Geheimnis war ihre Kunst. Hannelore Hoger spielte etwa 120 verschiedene Rollen. Die als Fernsehkommissarin Bella Block war nur eine davon. Sie war zu sehen in politischen, komischen oder auch traurigen Filmen und vor allem auch in Theaterstücken. Vergangenen Samstag ist Hannelore Hoger gestorben. Wie es heißt, mit 84 Jahren. Anouk Scholén.
Ein Sägewerksbesitzer bestellt 5 Bier. Haben Sie nicht irgendwo meine Zahnbürste gesehen?
Ach, bitte machen Sie die S-Bahn-Tür doch nochmal wieder auf.
Als Zirkusdirektorin Leni Peikert schafft Hannelore Hoger 1968 den Durchbruch auf der Kinoleinwand und auch im Theater. Große Regisseure werden auf sie aufmerksam, darunter Peter Zadek. Doch nicht alle mögen die selbstbewusste Hamburgerin.
Mein Beruf ist nicht immer nur lustig. Der ist ganz schön anstrengend. Rudolf Nölte zum Beispiel konnte mit mir gar nichts anfangen, wenn der mich schon sah. Ich war nicht sein Frauentyp. Ja, habe ich gesagt, Herr Dölte, verstehe ich. Ja, ich mag sie ja auch nicht.
Schon als Kind entdeckt sie ihre Liebe zum Schauspiel. Ihr Vater arbeitet am Hamburger Ohnsorgtheater. Als Teenager hat sie dort ihre erste Rolle. Es folgen Dutzende weitere.
Wie alt sind Sie?
17.
Im wirklichen Leben wird Hannelore Hoger mit 19 Mutter, zieht ihre Tochter Nina alleine groß, vererbt ihr das Schauspieltalent.
Misch ich mich etwa in euer Leben ein?
Mit knapp 50 beginnt für sie ein neuer Schauspielabschnitt, ihr kommerziell erfolgreichster. Als temperamentvolle Ermittlerin Bella Block wird sie ab 1994 einem Millionenpublikum bekannt.
Ich bin ja nicht Bella Block. Ich werde manchmal damit verwechselt, aber ich bin nichtsdestotrotz Hannelörchen.
Sie ist eine der ersten Kommissarinnen in der damals noch sehr männerdominierten Krimiwelt. 38 Folgen lang. Erst 2018 ist Schluss.
Wir haben sehr, sehr viel, 25 Jahre gedreht. Und da sollten zwei waren geplant, ja, oder eine.
2010 entdeckt Hannelore Hoger noch eine weitere künstlerische Leidenschaft für sich. Die Malerei. Eher zufällig.
Irgendwann bin ich über eine Therapie dazu gekommen. Und dann habe ich den Sprung gemacht. Ich habe immer schon mal so gekritzelt. Und dann habe ich angefangen zu malen. Denn das hat mir Spaß gemacht. Ja, aber eine Malerin bin ich nicht.
Dafür ist sie als Schauspielerin umso erfolgreicher. Hoch dekoriert mit zahlreichen Auszeichnungen. Gleich zweimal erhält sie den Grimme-Preis. Auch filmisch bleibt Hannelore Hoger ihrer Heimatstadt immer verbunden. Hier ist ihre Karriere gestartet. Hier ist sie jetzt auch geendet.
Morgen Nachmittag um 14:45 zeigt das erste Hannelore Hoger in dem Film Nichts für Feiglinge. In der ARD-Mediathek können Sie ihn jetzt schon sehen. So, und wir blicken jetzt auf das letzte Wochenende dieses Jahres. Carsten, welches Wetter dürfen wir erwarten?
Das ist ziemlich einfach zu beantworten, Jessie, denn das morgige Wetter wird fast eine Blaupause von dem, was wir heute erlebt haben. Ich habe sofort einen Blick auf das Satellitenfoto von heute Mittag. Wir sehen im Norden Deutschlands eine geschlossene Wolkendecke. Ab der Mitte Richtung Süden war es heute sehr sonnig, abseits zumindest der zum Teil sehr dichten Nebelgebiete. Interessant war heute die Temperaturverteilung, denn im Nebel blieb es stellenweise den ganzen Tag frostig wie in Ulm. Deutlich wärmer war es auf den Bergen Neuhaus am Rennweg in Thüringen, plus 12 Grad. Und unter dieser Wolkendecke lagen heute die Temperaturen bei plus 3 bis plus 5 Grad. Und genau das wird sich morgen ändern, denn im Norden Deutschlands wird es morgen kälter. Zum einen senken sich diese Wolken langsam ab auf den Erdboden, deshalb wird aus den Wolken Nebel. Der Nebel verdichtet sich auch im Süden Deutschlands im Verlauf der Nacht. Tagsüber löst er sich meistens auf, außer am Oberrhein oder an der Donau. Da wird es erneut den ganzen Tag über grau bleiben. Und dann haben wir eben auch den sehr dichten Nebel im Norden Deutschlands. Die Temperaturen nachts verbreitet leichter bis mäßiger Frost, außer an den Küsten und auf den Bergen. Tagsüber bleibt es im Nebel kalt mit 0 bis minus 2 Grad. Auch im Norden Deutschlands stellenweise Frost. An den Küsten und auf den Bergen erneut am wärmsten mit bis zu plus 10 Grad bei Sonnenschein. Die weiteren Aussichten Aussichten. Die sonnigen Anteile werden kleiner am Sonntag und am Montag, denn die Wolken breiten sich aus Norden wieder in Richtung Süden aus. Es bleibt trocken, ein ruhiges Jahresende beim Wetter steht uns bevor.
Danke, Carsten Schwanke. Und wir sagen gute Nacht, denn es geht auf Mitternacht, Zeit für uns zu räumen und das Programm, und da heißt es eben nicht gute Nacht, finsteren Mächten zu überlassen.
Denn hier geht's weiter mit dem legendären Mafia-Epos Der Pate.
Und morgen gibt's uns dann wieder. Sie sind hoffentlich dabei. Tschüss.
Tschüss. Also ich auf jeden Fall.